Vers 14 eigentlich vor Vers 13 hingehört. Eben die Masse der Handschriften, die machen das klar. Es gibt eine sehr, sehr gute Ausgabe, die beste Ausgabe des Mehrheitstextes von Robinson Pierpont. The Byzantine Text. Man kann das auch im Internet gratis runterladen. Es ist auch in Buchform herausgegeben worden und die haben das freigegeben. Keine Urheberrechtsansprüche, machen sie geltend. Man kann es frei verwenden, kopieren. Also ganz grandios. Und die zwei haben eine unglaublich gute Arbeit gemacht. Und das ist also die beste Ausgabe des Mehrheitstexts. Und da wird deutlich eben, dass die Mehrheit der Handschriften klar macht, Vers 14, dieses Wehe über die Schriftgelehrten wegen Ausnützen von Menschen in Schwachheit. Und da lernen wir aber im Gegensatz dazu, wie müssen Führer im Volk Gottes sein, die müssen solche, die verletzlich sind im Volk Gottes, schützen. Das ist die Umkehrbelehrung, die wir aus diesem Wehe für uns nehmen können. Das ist eine wichtige Aufgabe. Die verteidigen. Und jetzt gehen wir zu Vers 13 und versuchen, das auf den Punkt zu bringen. Worum geht es hier? Was ist der Vorwurf? Nicht einfach den Text wiederholen. Die Bibel auslegen bedeutet nicht, das Gleiche nochmals sagen. Ja, ich habe mal eine Predigt gehört und es war nicht erbaulich, weil da wurde der Philemonbrief vorgelesen und dann wurde einfach nochmals gesagt, was im Philemonbrief steht. Aber wenn man sich nur schon Mühe gibt, das mit anderen Worten nochmals zu sagen. Und für Schweizer versuchen, das einmal auf Schweizerdeutsch zu sagen. Dann kann man es nämlich auch den Kindern gut erklären. Und zwar nicht so hochdeutschhaftes Schweizerdeutsch. Richtiges Schweizerdeutsch. Dann beweist man, ob man es verstanden hat. Albert Einstein hat einmal gesagt, wenn jemand in der Lage ist, seiner Großmutter seine Theorie zu erklären, dann hat er bewiesen, dass er seine eigene Theorie verstanden hat. Und da muss man natürlich wissen, die Großmutter von Albert Einstein, das war eine jiddische Mamme. Überhaupt nicht gebildet. Ja, aber eine Frau, die ein Lebenswerk geleistet hat. Ja, in der Erziehung, in der Familie. Ja, einer jiddischen Mamme das erklären, dann hat man es verstanden. Und wenn man das eben Kindern erklären kann, auf richtiges Schweizerdeutsch, dann hat man es wahrscheinlich auch verstanden. Also, Vers 13, kurz zusammenfassen mit anderen Worten.
Die Weigerung, selber ins Reich einzugehen und ein Hindernis für andere.
Jawohl. Also Menschen, die nicht gerettet werden wollen, die Weigerung, gerettet zu werden, ein Hindernis für andere. Und das ist schrecklich. Und das müssen wir uns immer die Frage stellen, auch in den Gemeinden, bin ich eine Hilfe oder ein Hindernis? Und es gibt immer entweder das eine oder das andere. Und das ist so schrecklich, man kann eben auch als Gläubiger für andere ein Hindernis sein. Man denke an die Jünger, da kamen Leute mit kleinen Kindern, übrigens nicht nur Mütter. Im griechischen Text an der Stelle steht nämlich, sie brachten Kindlein und da wird durch die griechische Verbform klar, ist die männliche Form, von denen die Kinder brachten. Also da kamen nicht nur Mütter, da kamen auch Väter, die ein Anliegen hatten für ihre kleinen Kinder, dass sie zum Herrn Jesus kommen. Und dann heißt es von den Jüngern, dass sie das verhindern wollten. Unglaublich. Es gibt also auch Leute, und kann auch in die Gemeinde geben, die haben kein Herz für kleine Kinder, die ein bisschen Background-Musik machen. Obertönig. Ja, und die sind sehr obertonreich. Ja, aber wenn man daran denkt, dass der Herr Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Und wenn man denkt, in 5. Mose wird gesagt, dass wenn das Gesetz Mose alle 7 Jahre feierlich dem ganzen Volk vorgelesen werden muss, da wird ausdrücklich gesagt, und damit müssen die kleinen Kinder auch kommen. Die gehören dazu. Aber eben, Jünger konnten ein Hindernis sein. Oder denken wir in Matthäus 15, diese kananäische Frau bei Tyrus und Sidon, die den Herrn anruft und die Jünger sagen, dass der Herr sie zum Schweigen bringen soll. Die schreit die ganze Zeit hinter uns her. Und dabei, im Folgenden zeigt sich ein so eindrücklicher Glaube dieser Frau und ein Ausharren, den Segen des Herrn wirklich zu bekommen. Aber die Jünger waren ein Hindernis. Und hier haben wir eben das schreckliche Beispiel, Schriftgelehrte und Pharisäer, die ein Hindernis sind. Und der Herr nennt sie Schriftgelehrte, weil sie die Bibel eifrig studiert haben, und trotzdem sind sie ein Hindernis. Und trotzdem wollen sie nicht gerettet werden. Und dann nennt er sie Pharisäer. Das Wort im Hebräischen, Bruschim. Bruschim gibt dann das Wort Pharisäer über sprachliche Umwege. Die Bruschim, das heißt die Abgesonderten. Aber sie waren abgesondert, nur der Fehler ist, wahre Absonderung ist immer eine Absonderung zum Herrn Jesus hin. Nahe bei ihm. Aber ihre Absonderung war nicht zum Herrn Jesus hin. Darum waren so viele Pharisäer Feinde des Herrn. Und der Herr sagt, sie sind Heuchler. Und dann gehen wir zum dritten Wehe, Vers 15. Was ist dort auf den Punkt gebracht? Das Problem? Wie? Fehlgeleiteter Eifer, aber ein ganz bestimmter Eifer. Ja, also wie würdest du diesem Eifer sagen? Ich habe es nicht verstanden. Jemand hat... Es war heuchlerisch, darum kommt das Wort Heuchler immer wieder vor. Übrigens, 7-mal in diesem Text Schriftgelehrt. 7-mal Pharisäer und 7-mal Heuchler. Das sind 7, aber in Wehe sind es 8. Ich komme darauf zurück. Jetzt hier, was ist dieser Eifer?
Eigene Anhänger zu machen.
Eigene Anhänger zu machen, also ein missionarischer Eifer. Ich glaube, der Herr sagt, denn ihr zieht über das Meer, macht also Mittelmeerreisen und das trockene Land und reist auf den Römerstraßen, auf dem Landweg, um einen Proselyten zu machen, also einen Nichtjuden zum Judentum überzutreten lassen. Und dann machen sie ihn noch extremer, als sie selbst schon sind, macht ihn zu einem Sohn der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Und das ist oft so, solche, die dann von außen kommen in eine Sekte, die werden dann noch schlimmer. Es gibt zum Beispiel auch Europäer, die Muslime geworden sind, die sind schlimmer als die echten Muslime, die darin geboren sind. Ich sage jetzt keinen Namen. Ja, also, ja, zum Beispiel in Deutschland, ja, gibt es das. Eben doppelt so schlimm, ein Sohn der Hölle. Aber erstaunt das nicht, wenn man das Judentum so heute anschaut, haben wir doch den Eindruck, die sind doch gar nicht so missionarisch. Wo sind da die Missionsgesellschaften? Ich meine, auch im Judentum in den vergangenen Jahrhunderten, die haben doch nicht missioniert. Ja, das ist so. Aber das war vor 2000 Jahren anders. Da gab es sehr starke missionarische Bemühungen, Menschen ins Judentum hinüberzuführen. Und diese Bemühungen sind aber untergegangen mit dem Untergang von Jerusalem im Jahr 70, den Untergang des Tempels. Da beginnt diese schreckliche Zeit von jahrhundertelangen, um nicht zu sagen jahrtausendelangen Verfolgungen. Mit 13 Millionen Toten, wie ich schon gesagt habe. Und das hat dazu geführt, dass man sich in sich hinein verschlossen hat und den Blick für die anderen verloren hat. Da ging es nur noch um das eigene Überleben in der eigenen Gemeinschaft. Und da ging das Missionarische im Judentum vollkommen verloren. Heute kommt das wieder, zum Teil, gerade durch die Lubavitcher Bewegung. Das ist diese Bewegung mit etwa 400.000 orthodoxen Juden, osteuropäischer Prägung mit schwarzen Kleidern, Bejos, vorne anstatt hinter die Ohren, dass man es nicht doch sieht. Ja, und die sagen, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, der da in den 1990er Jahren gestorben ist, das sei der Messias gewesen. Und es ist eine Sekte, aber die sind sehr missionarisch tätig. Ja? Und kann man zum Beispiel mal antreffen am Flughafen in Ben-Gurion in Tel Aviv, haben da ihren Stand und dann wollen sie den Leuten beibringen, wie man die Tefillin richtig um die Arme macht und die Kapseln um den Kopf. Und dann muss man das Schema Israel aufsagen. Also muss man, eben wenn man sich von denen einwickeln lässt, wirklich wörtlich einwickeln lässt. Und die sind sehr missionarisch. Und das kommt jetzt wieder. Und das ist eine Änderung, die gekommen ist im Judentum mit der Gründung des Staates Israel. Nach fast 2000 Jahren Zerstreuung kam diese Heimkehr ins Land der Väter, die Gründung des Staates und damit auch die Wende in einem Prozess, die Wende des jüdischen Schicksals. Und damit kommt das Missionarische wieder. Nicht so stark, aber ist wieder da. Aber das ist wichtig zu wissen, um zu verstehen, dieser Vers spricht da über eine ganz andere Zeit, als dieses Missionarische sehr stark vorhanden war. Und grundsätzlich war das ja gut. Denn Gott hat das Volk Israel als ein Zeugnis in diese Welt gestellt. Als Gott Abraham berufen hat und ihm Nachkommenschaft versprochen hat, ein großes Volk, das zum Segen sein soll für alle Nationen. 1. Mose 12, 1 bis 3. Das beinhaltet, dass Israel tatsächlich einen missionarischen Auftrag hatte. Und wenn wir nur schon denken an die Josefs Geschichte, das war ja sensationell. Mission im Alten Testament. Josef in Ägypten steigt auf zur Nummer 2, gerade nach dem Pharao. Und er konnte dem Pharao Zeugnis abgeben über den wahren Gott, denn die Götter Ägyptens waren nicht mal in der Lage, den Traum des Pharao zu deuten. Niemand konnte das. Diese Schriftgelehrten dort, das waren ja Leute, die standen in Verbindung mit den Göttern Ägyptens. Und konkret gesagt, in Verbindung mit den Dämonen, die sich hinter den Göttern Ägyptens versteckten. Die waren nicht fähig, den Traum zu deuten. Aber Josef weist auf den einfachen Gott hin und kann es deuten und rettet Ägypten vor dem Hungertod. Das war ein gewaltiges Zeugnis. Der Gott Josefs ist anders und mächtiger als die Götter Ägyptens. Und später, als dann das Volk Israel in Ägypten sich gemehrt hatte, kamen die 10 Plagen über Ägypten. Auch das war ein missionarisches Zeugnis, denn all diese Plagen waren ja Schläge gegen die verschiedenen Götter Ägyptens. Das beginnt ja mit dem Strom, der zu Blut wird, der Nil. Ja, das war ein Schlag gegen den Gott des Nils, Hapi. Und Hapi wurde verehrt als die Quelle des Lebens. Und der Gott Israels sagt, kein Leben, sondern Tod. Das Wasser wird zu Blut. Und dann zum Beispiel die Frösche. Ja, das waren ja die Tiere in Verbindung mit dem Hathor-Kult, Fruchtbarkeitskult. Ja, und wenn der wahre Gott sagt, die Frösche kommen, dann kommen sie. Und wenn er sie wegnimmt, dann gehen sie weg. Die hat dort gar nichts zu sagen. Und so kann man alle Plagen durchgehen. Das sind alles Schläge gegen die verschiedenen Götter Ägyptens. Und es sollte ja dazu führen, wie wir in 2. Mose lesen, dass die Ägypter den Herrn erkennen. Das war missionarisch. Und so geht das weiter. Durch die ganze Geschichte Israels hindurch. Ich möchte vielleicht noch besonders hinweisen auf die babylonische Gefangenschaft. Da kam das jüdische Volk nach Babylon und die sprachen mit den Babyloniern. Und sie konnten ihnen von dem wahren Gott Zeugnis ablegen. Und da war, ganz herausragend, Daniel, der auch zu höchster Position aufstieg in Babylon. Und all die Weisen Babylons, die mit den Göttern Babylons in Verbindung standen, sprich mit den Dämonen, die sich hinter ihnen verbargen, die konnten dem Nebukadnezar nicht sagen, was er geträumt hat. Und schon gar nicht, was der Traum bedeutet. Ich meine, der Pharao hat den Traum noch erzählt. Da hätten sie was zusammenlügen können. Ja, irgend so tiefenpsychologisch Symbole deuten, ja? Das kann jeder. Aber in Babylon war der König so schlau, dass er sich sagte, wenn die den Traum deuten können, richtig, dann könnten sie auch sagen, was ich geträumt habe, ohne dass ich es erzähle. Niemand konnte es. Und dabei hatten die Babylonier den Gott der Weisheit und der Erkenntnis und so weiter, nichts. Und dieser Weggeführte aus Judäa kann das ganze prophetische Panorama der Abfolge der Weltmächte, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, in einem wunderbaren Panorama dem König erklären. Und Nebukadnezar kommt zum Bekenntnis, es gibt keinen wahren Gott als den Gott von Daniel, den Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, seine drei Freunde. Das war ein unglaubliches Zeugnis. Und so ging das weiter dann auch im Persischen Reich. Man denkt, wie die Esther dort ans Königtum kam. Und so wurde dann auch der Glaube von Esther und von ihrem Cousin, der sie adoptiert hatte, Mordechai, kam da wunderbar ans Licht. Und das war ein Zeugnis bis nach Indien. Ich weiß, das Medo-Persische Reich war ja von Ägypten auf dem afrikanischen Kontinent über Vorderasien bis nach Indien über den Indus hinaus. Und im ganzen Reich wurde bekannt, wer der Gott Mardochais, der Gott Esthers ist. Ja, also so sehen wir, Gott hat Israel einen ganz besonderen Auftrag des Zeugnisses gegeben. Aber das Traurige ist, die Pharisäerbewegung, die im 2. Jahrhundert eine Erweckungsbewegung war, die ist so degeneriert und so verdreht geworden, wie es eben hier vorgestellt wird. Und da kann man also sagen, drittes Wehe, Verführer der Heiden. Anstatt Führer, Verführer der Heiden. Dann gehen wir zum nächsten Wehe, ab Vers 16. Wie können wir das umschreiben?
Sie haben sich ein falsches Argumentationssystem zurechtgelegt.
Ja, Sie haben sich ein falsches Argumentationssystem zurechtgelegt. Das heißt, Ihre ganze Bibelauslegung war eigentlich katastrophal. Es geht da um Schwören. Und Sie haben ein System aufgebaut, wenn man den Schwur so und so ausdrückt, dann macht das nichts aus. Und das findet man zum Beispiel im babylonischen Talmud, im Traktat Schwurot 35a. Wenn man beim Himmel schwört, dann muss man den Schwur nicht einhalten. Wie bitte? Und der Herr Jesus sagt in Vers 22, und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Also kann man nicht sagen, wenn man es so sagt, mit Himmel, dann ist es nicht bindend. Und die haben ein ganzes System aufgebaut und der Herr zeigt, das ist vollkommen daneben. Wie können die sagen, Vers 16, Wenn man beim Tempel schwört, das ist nichts. Also, ich schwöre beim Tempel und dann kann man den Schwur brechen. Das war ja nur beim Tempel geschworen. Aber wenn man beim Gold des Tempels schwört, dann kann man es nicht mehr zurücknehmen. Der Herr sagt, völlig unlogisch. Ihr Narren, sagt er, und Blinden, also ihr versteht die Schrift gar nicht und seid doch trotzdem Bibellehrer. Was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Ich meine, das Gold des Tempels ist etwas Besonderes, weil es zum Tempel gehört. Da kann man doch nicht sagen, wer beim Tempel schwört, ist frei, wer beim Gold schwört, da gilt's. Und so geht das weiter, auch Vers 18, wer beim Altar schwört, das ist nichts. Kann man also sagen, ich schwöre bei dem Misbeach, da muss man sich nicht einhalten. Aber wer bei der Gabe, bei der Opfergabe schwört, ist schuldig. Und der Herr sagt, ihr Narren und Blinde, ihr versteht die Schrift gar nicht. Sie sind zwar Schriftgelehrte, aber sie verstehen die Schrift nicht. Was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Ja, es ist übrigens auch so, dass der Altar, wenn das Opfer verbrannt ist, dann bleibt der Altar. Der Altar ist auch ein Hinweis auf den Herrn Jesus, nicht nur das Opfer. Und zwar darauf, dass der Herr Jesus eben durch den Tod nicht vernichtet werden konnte, sondern am dritten Tag ist er siegreich auferstanden. Und er sagt sogar in Johannes 10, ich habe Gewalt, das Leben zu lassen und das Leben wieder zu nehmen. Das heißt, als Sohn Gottes hat er sich selber auferweckt. Und das wird eigentlich vorgestellt durch den Altar, der eben über das Opfer hinaus, das verbrannt wird, Bestand hat. Und so sagt der Herr, ihr Narren und Blinde, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Und dann eben Vers 21, wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer beim Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Also der Herr macht klar, all diese Abstufungen sind völlig falsch. Und darum nennt er sie da Blinde, wiederholt. Vers 16, blinde Leiter. Vers 17, Narren und Blinde. Vers 19, Narren und Blinde. Also, auf den Punkt gebracht, unverständige Bibellehrer. Und das gibt's. Auch auf dem Internet. Bibellehrer, die eigentlich die Sache gar nicht verstanden haben. Und trotzdem verkündigen sie es. Und dann das fünfte Wehe, Vers 23. Lies das nochmals vor, Christian.
Wehe euch, Schriftgelehrte, Pharisäer und Heuchler, Unpharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt.
Was ist das Problem hier? Auf den Punkt bringen.
Sie machen Rituale ohne geistliche Substanz.
Sie machen Rituale ohne geistliche Substanz. Und das könntest du auf verschiedene Dinge anwenden. Aber hier jetzt ganz im Speziellen könntest du das noch spezifischer sagen. Das stimmt natürlich.
Ja, nicht das Wesentliche.
Ja, nicht das Wesentliche. Und das könnte man auch umschreiben mit Proportionen werden verschoben. Ja, muss man sich vorstellen, ich hätte da so Kümmel. Dann zähle ich aus. So, das sind 10%. Das ist für den Zehnten des Tempels. Der Rest ist für mich. Ja. Und der Herr sagt, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Sie haben also gewisse Dinge, die sehr detailliert sind, die haben sie ganz genau eingehalten. Damit schienen sie auch ganz besonders speziell. Aber die ganz wesentlichen Dinge, wenn es geht um das Recht, den gerechten Urteilsspruch, das meint das Gericht, ja? Gericht oder Urteilsspruch, wo man entscheiden muss, in diesem Fall, wie muss man da richtig handeln. Auch in der Gemeinde gibt es Uneinigkeiten und die müssen gelöst werden. Und da muss ein klares Urteil anhand der Schrift gefällt werden. Die Barmherzigkeit und den Glauben, diese Dinge waren kleingeschrieben. Und jetzt ganz wichtig, der Herr sagt, ihr habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Und das macht klar, nicht alle Dinge sind gleich wichtig in der Bibel. Aber, dass man mich richtig versteht, das wäre jetzt schlimm, wenn einer das im Internet dann rausschneidet, diesen Satz, dann kann er mich im Galgen hängen. Aber man muss hinzufügen, alle Dinge sind wichtig in der Bibel. Aber das Verzehnten von Kümmel, Dill, ist nicht gleich wichtig wie ein gerechtes Urteil fällen, die Liebe Gottes, der Glaube. Und das ist sehr wichtig, weil es gibt Leute, die sagen, ja, wieso verachtet man das so und so, aber eigentlich, wenn man da nicht ganz ehrlich ist und so weiter, das ist doch genau gleich schlimm wie, sagen wir, Ehebruch. Nein, alles ist schlimm. Und jede Sünde bringt uns in die ewige Gottesferne, in die Verdammnis. Aber man kann nicht sagen, jede Sünde ist gleich schlimm. Und das wird manchmal gemacht, so wird manchmal argumentiert. Und das ist ganz gefährlich, weil es bringt uns moralisch nicht höher hinauf, sondern tiefer runter. Nicht wahr? Dann sagen wir, ja gut, die machen ja auch das und dann kann ich auch das machen. Nein, es sind Unterschiede. Und das sehen wir im Alten Testament daran, es gibt bestimmte Sünden, wie zum Beispiel Ehebruch, da stand die Todesstrafe drauf. Und es gibt andere Sünden, die nennt die Bibel auch klar Sünden, aber da stand nicht die Todesstrafe drauf. Und im Neuen Testament haben wir in 1. Korinther 5 die Gemeindezucht und da wird nicht für jede Sünde Gemeindezucht gefordert, sondern was dort genannt wird, das sind ganz schwere Sünden und die führen zu Gemeindezucht. Sonst müsste man alle ausschließen. Ja, aber das geht nicht. Aber damit verharmlosen wir nicht, zum Beispiel Lieblosigkeit oder Härte, also wäre das nichts. Aber wir können dafür nicht Leute ausschließen. Ja? Aber wenn jemand eine Bank überfällt, 1. Korinther 5 spricht von Raub, von Unzucht, also Ehebruch, außerehelichen Verkehr und spricht über Trunksucht und so weiter als Gründe für Ausschluss. Ja, aber das dürfen wir nicht auf die gleiche Stufe stellen. Und das ist ganz wichtig, dass man also unterscheidet. Man kann nicht sagen, alles ist genau auf der gleichen Stufe. Und so haben wir hier diesen Unterschied, die wichtigeren Dinge des Gesetzes. Und schon in Matthäus 5 da hat der Herr Jesus betont, dass die Bibel inspiriert ist. Und zwar bis auf den Buchstaben. Und er sagt ja in Matthäus 5, Vers 19.
Wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel.
Ja, also da wird auch klar gemacht, es gibt geringste Gebote. Aber alle Gebote sind wichtig in der Bibel. Das ist nur relativ, ja, in Bezug auf andere, die einen noch höheren Stellenwert haben. Aber das ist sehr wichtig, wenn man nämlich einfach alles auf die gleiche Stufe stellt, dann wird das echt geistlich gefährlich. Ja?
Ist es richtig, dass im Alten Testament, aus zwei Fragen, im Alten Testament diese Sünden auch mit dem Wort Gräuel oft genannt werden? Also diese sind ein Gräuel für den Herrn?
Ja, also an verschiedenen Stellen werden gerade die ganz schweren Sünden, die unter Todesstrafe standen, mit Gräuel bezeichnet. Aber nicht nur. Also es wird zum Beispiel auch die Sünde, dass man Zwiespalt sät zwischen Brüdern, wird im Buch der Sprüche auch als Gräuel bezeichnet. Aber das war nicht ein Grund für Todesstrafe unter der Tora. Aber eben als Grundregel kann man das wirklich sagen, dass ganz schwere Sünden wiederholt in der Tora als Gräuel bezeichnet werden.
Und kann man im Neuen Testament Römer 14 diesen Vers auch da anführen, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Gerechtigkeit und Heiligkeit?
Genau, Römer 14 betont eben, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Und da werden auch die Proportionen richtig gesetzt. Sehr schön. Also, Matthäus 23, wir sollten noch durchkommen. Der Herr sagt also, blinde Leiter, auch da, sie verstehen das Wort nicht, wenn sie die Proportionen eben total verschieben. Und also sie würden die mit einem Sieb die Mücke aussieben, damit man die ja nicht isst, ja. Ich war mit dem Sieb zum Seien, hat man ja die Weizenkörner eben befreit von irgendwelchen Verunreinigungen. Und der Herr sagt, die Mücke, die seid ihr aus und das Kamel verschluckt ihr. Das ist so übertriebene Rede wie in der Bergpredigt, wo der Herr Jesus sagt, nehmt einen Balken aus deinem Auge. Natürlich ist das nicht wörtlich gemeint. Ein Balken passt nicht ins Auge, aber das ist eben, in der Sprachwissenschaft bezeichnet man das als übertriebene Rede, um etwas drastisch darzustellen. Dann gehen wir zum sechsten Wehe. Was ist dort der Punkt?
Falsche Prioritäten auf den äußeren Schein, nicht auf die inneren Werte.
Genau. Also, ab Vers 25 geht es um Äußerlichkeit, die man betont, und was versteckt ist, das ist nicht wichtig. Und das ist auch ein ganz großes Problem im Islam. Der Islam ist ja eine Öffentlichkeitsreligion. Im öffentlichen Bereich muss alles stimmen. Man darf keinen Alkohol sehen. Die Frauen müssen verschleiert sein. Aber was hinten durchgeht, es ist schrecklich. Und wir haben genau Kenntnis, was in arabischen Ländern auch geht mit Weinhandel. Das muss alles ganz versteckt sein. Ja? Und was geht auch auf moralischem Gebiet mit Frauen? Aber das muss ganz versteckt sein. Im Äußeren muss es stimmen. Und natürlich, das ist ein Problem, das in der Bosheit des menschlichen Herzens drin ist, von allen Menschen. Und da sehen wir, in der Pharisäerbewegung ist das auch so vollkommen verkommen, dass man sich konzentriert hat auf das nach außen, der Schein, wenn der stimmt, aber das Versteckte, eine Katastrophe. Der Herr sagt, voll Raub, innen aber sind sie voll Raub und Unenthaltsamkeit. Dann das siebte Wehe, Vers 27. Wie? Ja, es ist auch wieder mit dem Äußerlichen, aber es muss ja etwas anderes sein. Da kann man vielleicht das auf den Punkt bringen mit dem Wort Täuschung. Nicht nur einfach das Äußerliche bringen, sondern täuschen. Er sagt, sie sind wie übertünchte Gräber. Im Judentum hat man immer im Frühling die Gräber mit Kalk wieder neu bestrichen, übertüncht, damit man sie von Weitem sah. Gerade wenn die Festbesucher, diese Hunderttausenden zum Passafest, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kamen, war es wichtig, dass sie nicht irgendwo aus Versehen mit einem Grab in Kontakt kamen. Und darum muss man die Gräber deutlich kennzeichnen, weil Berührung mit einem Grab führte zu einer Verunreinigung, wo man 7 Tage brauchte nach 4. Mose 19, um wieder rein zu sein für den Tempel. Und der Herr sagt eben genau so, nach außen scheint es leuchtend weiß und drin voll Totengebeine, voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das 8. Wehe, Vers 29.
Hochmut. Und in Vers 30 dann?
Wieso meinst du Hochmut?
Sie meinen, sie wären besser gewesen.
Ach so, besser als die Vorfahren. Genau.
Äußerliche Verehrung, aber innerliche Mordgedanken.
Ja, also der Herr sagt, eure Vorfahren haben die Propheten umgebracht. Das war ja immer ein schlimmes Los der Propheten, dass sie verfolgt, umgebracht wurden. Und der Herr sagt, jetzt die Gräber der Propheten, die pflegt ihr. Und damit macht ihr eigentlich schon mal klar, ihr seid Nachkommen von denen, die das gemacht haben. Aber ihr sagt, wären wir an der Stelle unserer Väter gewesen, so etwas würden wir nie tun. Und der Herr sagt, und ihr macht genau das Gleiche. Beziehungsweise noch schlimmer, ihr bringt das auf das Vollmaß. Und sie haben nämlich schließlich den größten aller Propheten, den Messias, zu Tode gebracht. Also kann man das zusammenfassen. Ihr seid auf demselben bösen Weg wie die Vorfahren und noch schlimmer. Und da benutzt der Herr noch stärkere Wörter. Er sagt, ihr Schlangen, ihr Otternbrut. Und das natürlich ganz bewusst, weil in Johannes 8 erklärt der Herr den Führern und sagt, euer Vater ist der Teufel. Und der Teufel wird ja genannt die alte Schlange, zum Beispiel Offenbarung 12. Und darum nennt er sie Schlangen, Otternbrut, die bereit waren, den Messias zu töten. Und dann, Vers 34, macht der Herr klar, aber ihr werdet auch noch Propheten erleben, die kommen. Siehe, ich sende Propheten und Weise und Schriftgelehrte zu euch. Und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen. Das ist eine ganz interessante Aussage. Wer war der letzte Prophet des Alten Testaments? Malachi. 400 vor Christus. Und dann gab es keine Schriftpropheten mehr. Im Traktat Sanhedrin 10a im Talmud lesen wir, nach dem Tod der Propheten Zacharia, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Es war klar, wir haben keine Propheten mehr. 400 Jahre stumme Jahre, keine Schriftpropheten mehr. Und jetzt sagt der Herr Jesus, darum siehe, ich sende Propheten. Und nun, das war ein Hinweis auf die neutestamentlichen Propheten. Denn der Herr hat wirklich wieder Menschen eingesetzt, die Bücher zur Bibel hinzufügen konnten. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und so weiter. Die Bibelschreiber des Neuen Testaments, die neutestamentlichen Propheten. Siehe, ich sende Propheten und Weise. Das sind solche, die die Schrift auslegen. Und zwar richtig. Und dann sagt der Schriftgelehrte. Ich war, für manche hat das Wort Schriftgelehrte einen sehr schlechten Klang. Ja, weil man denkt an die blinden Schriftgelehrten. Aber der Herr schickt hier sehende Schriftgelehrte. Also hier spricht er ja konkret gesagt über das Christentum. Und da gibt es eben auch diese Weisen und Schriftgelehrten. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, wie das dann auch geschehen ist. Ein solcher Weiser war zum Beispiel Stephanus, gesteinigt wurde, Apostelgeschichte 7. Und dann entstand ja eine massive Verfolgung der ganzen Gemeinde. All die Tausenden von jüdischen Christen wurden aus Jerusalem vertrieben und wurden verfolgt, in den Synagogen bestraft, wie der Herr das hier sagt. Und dann sagt er, und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt. Man lese nur zum Beispiel Apostelgeschichte 13 und 14. Der Apostel Paulus mit Barnabas auf der Missionsreise war und dann wurde er aus einer Stadt hinausgejagt von Juden, ging in eine andere Stadt und dann kamen die von der alten Stadt auch dorthin, genau so geschehen, von Stadt zu Stadt verfolgt. Apostelgeschichte 13, Vers 50, vergleichen mit 14, Vers 19. Und dann sagt der Herr, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde. Von dem Blut Abels des Gerechten bis zu dem Blut Zacharias des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Wir wollen bis zu diesem Vers kommen und dann werden wir nächstes Mal ab Vers 36 direkt hinübergehen zu der Endzeitrede in Matthäus 24. Das passt wunderbar zusammen. Aber hier geht es ja noch um dieses achte Wehe. Sie sind auf dem gleichen Weg wie die Vorfahren, die die Propheten getötet haben. Und der Herr sagt, das Blut Abels des Gerechten bis zum Blut Zacharias des Sohnes Berechias wird über euch kommen. Warum nennt er Abel hier?
Erstes Buch in der Bibel, Mose.
Das erste Buch Mose ist das erste Buch in der Bibel. Und der erste Mord an einem Gerechten war der Mord an Abel. 1. Mose 4. Und wer ist denn dieser Zacharia? Also bei mir ist es Malachi. Bei mir ist es Malachi, das letzte Buch. Ja, hier habe ich die deutsche Bibel. In meiner hebräischen Bibel ist 2. Chroniker das letzte Buch. Die Anordnung der Bücher in der hebräischen Bibel sind ein bisschen anders. Und hat eine ganz besondere Bedeutung, diese Einteilung. Das letzte Buch ist 2. Chroniker. Und der letzte Mord an einem Gerechten findet sich in 2. Chroniker 24, 20. Zacharia, der Sohn von Jojada, wird im Tempel ermordet. Der Herr sagt, zwischen dem Altar und dem Tempelhaus. Der Sohn Jojadas? Hier steht Zacharia, der Sohn Berechias. Ja, es ist so, dass man im Judentum manchmal mehrere Namen benutzt hat, um eine Person zu bezeichnen. Also, dass man den Namen seines Vaters oder den Namen seines Großvaters, wenn der bekannter war, oder beide. Und darum waren Leute bekannt unter verschiedenen Namen. Also Ben Berechia oder Ben Jojada. Jojada ist der Vorfahre von Zacharia in 2. Chroniker 24 und er starb mit 130. Und das legt nahe, dass Zacharia hier nicht sein Sohn, sondern sein Enkel war. Aber auf Hebräisch sagt man Sohn. Im biblischen Hebräisch sagt man Sohn für den Sohn, für den Enkel, für den Urenkel, für den Ururenkel, sagt man immer Sohn. Ja, darum wird auch der Messias genannt Ben David. Aber über ganz, ganz viele Generationen. Und der Jesus wird Sohn Davids genannt. Aber er war über viele Generationen Sohn Davids. Und so eben gilt Ben Jojada, Ben Berechia für die gleiche Person, für diesen Zacharia. Im letzten Buch. Und damit wird übrigens neutestamentlich auch bestätigt, dass die Anordnung der Bücher in der hebräischen Bibel korrekt ist. Jetzt muss man nicht traurig sein. Im Deutschen hat man über geschichtliche Umwege hat man die Bücher anders angeordnet. Das hängt zusammen mit der Septuaginta-Übersetzung. Und das ist nicht schlimm. Man muss einfach wissen, dass in der hebräischen Bibel die Bücher anders angeordnet sind Und wenn man dann noch lernt, genau wie, dann kann man noch mehr daraus lernen und versteht dann eben, aha, der Herr bestätigt also 1. Mose, erstes Buch, 2. Chroniker, letztes Buch, Bibel ist abgeschlossen. Die Bibel ist eben eingeteilt in das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Also Malachi ist dann im zweiten Teil unter den Propheten. Und unter den Schriften ist eben ganz am Schluss eingereiht 2. Chroniker. Und der Herr macht in Lukas 24 auch diese Einteilung von Gesetz, Propheten und Schriften. Oder Psalmen, wie es dort heißt. Weil Psalmen sind das erste Buch in dem dritten Teil der Schriften. Und so wird das neutestamentlich durch den Herrn bestätigt. Also, er sagt, weil ihr auf dem gleichen Weg geht wie die Mörder bis zurück zu Kain, wird das Gericht euch treffen. Und das ist ganz wichtig, damit sagt der Herr nicht, Kinder werden bestraft für das Böse ihrer Eltern, eurer Vorfahren. Hesekiel 18 macht ganz klar, nein, der sündigt, soll bestraft werden. Gott bestraft nicht die Söhne und die Enkel für die Sünden der Väter. Aber wenn die Söhne und die Enkel den gleichen Weg gehen wie die Väter, dann kommt das Gericht schließlich über sie, das Gott schon den Vätern angekündigt hat. Das ist der Punkt. Aber es geht immer um die persönliche Verantwortung. Das ist sehr wichtig, weil es gibt Leute, die sind ständig unter Angst von Flüchen der Vorfahren. Nein, in den 10 Geboten, in 2. Mose 20 heißt es, dass Gott bis ins 3. und 4. Glied vergilt, derer, die mich hassen. Das ist der Punkt. Und dann heißt es, der aber Güte erweist über Tausende hin, Generationen, derer, die mich lieben. Also es kommt auf unsere persönliche Haltung und auf unsere persönliche Stellung an. Nächstes Mal fahren wir dann weiter mit Vers 37.